Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Ein Jahr lang in der Antarktis zusammen mit 12 Menschen, die man nicht kennt. Das Ganze in monatelanger kompletter Dunkelheit und Temperaturen bis zu minus 80 Grad. Was für andere nach einem Albtraum klingt, war für unseren heutigen Gast ein Traum. Die Medizinerin Carmen Posnick war von der Europäischen Weltraumorganisation ESA ausgewählt worden, ein Jahr lang in der Forschungsstation Concordia zu verbringen. Jetzt ist sie mir aus Innsbruck zugeschaltet. Herzlich willkommen, Carmen Posnick.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Frau Posnick, warum tut man sich sowas freiwillig an?
Also ich habe immer schon so ein bisschen geträumt davon, die Antarktis zu sehen, so als den letzten weißen Fleck auf der Erde sozusagen, und zusätzlich noch für die Europäische Weltraumorganisation forschen. Das ja, waren einfach sehr viele Träume zu einem Verein sozusagen, der dann wahr wurde.
Jetzt haben Sie ein Buch über Ihr Antarktis-Abenteuer geschrieben, Südlich vom Ende der Welt heißt es. Und wenn man das Buch liest, wird einem schon klar, dass war auf jeden Fall kein Zuckerschlecken. Trotzdem sagen Sie, Sie würden immer wieder in die Antarktis zurückgehen. Was ist es, was das Leben dort für Sie so einzigartig gemacht hat?
Es ist ja auf der Erde, kann man sagen, das Ähnlichste, was wir haben zu einer Station auf einem fremden Planeten. Darum forscht eben auch die Europäische Weltraumorganisation und auch die NASA. Die sind relativ begeistert von diesem Standort, weil es sich eben so gut eignet für diese Forschungen. Und das, ja, einfach dieses Gefühl jeden Tag, dass man sich in der Antarktis befindet, und das ist einfach ein Wahnsinn. Ja.
Wahrscheinlich auch noch die Natur, ne? Der Sternenhimmel ist vermutlich nirgendwo schöner nachts.
Genau, ja.
Gibt wenig Beleuchtungsquellen, die das stören würden wahrscheinlich.
Ja, tatsächlich, ja.
Jetzt war das ja, wie Sie sagen, ein Leben in völliger Isolation. Nur damit wir mal eine Vorstellung bekommen, wo genau liegt diese Forschungsstation Concordia in der Antarktis?
Also die Antarktis grundsätzlich ist ja aufgeteilt in die Westantarktis und die Ostantarktis. Die sind durch so eine Bergkette getrennt. Und Concordia selber liegt in der Mitte vom Kontinent, also in der Ostantarktis, in ungefähr 3300 Meter Höhe, weil das sind einfach dann 3 Kilometer Eisschicht. Also Concordia ist praktisch auf der Spitze von so einem Gletscher oben. Und zwar 1200 Kilometer ungefähr von der Küste entfernt. Es ist eine von nur 3 Stationen, die tatsächlich in der Mitte vom Kontinent sind. Also die anderen sind dann alle an der Küste verteilt, einfach weil das Wetter milder ist und man leichter hinkommt.
Was wäre denn passiert, wenn irgendjemand aus Ihrer Crew ernsthaft erkrankt wäre, wenn es einen medizinischen Notfall gegeben hätte, Blinddarmentzündung oder Herzinfarkt?
In der Winterzeit, also von Februar bis November, das sind die 9 Monate, wo eben diese völlige Isolation ist, da kann man dann auch nicht weg. Also da kann auch kein Flugzeug kommen, um zu evakuieren. Das ist einfach, das wäre einfach, ja, eigentlich technisch nicht möglich und zu gefährlich für die Piloten. Darum muss man halt dann wirklich mit allem, was irgendwie kommt, selber fertig werden. Und wir hatten dann eben einen italienischen Chirurgen dort und mich. Und wir waren sozusagen gemeinsam das medizinische Team. Und ja, wenn da eine Blinddarmoperation gewesen wäre, dann, ja, dann hätten wir das halt dann ja, irgendwie meistern müssen. Wir hatten da so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf Italienisch neben dem OP-Tisch hängen. Also.
Kann ich nur hoffen, dass ihr Italienisch gut genug war, um das zu lesen.
Ja.
Besser war es wahrscheinlich, dass nichts passiert ist. Ne?
Genau, ja, wir hatten Glück.
Wie stark standen Sie denn zumindest elektronisch noch mit der Außenwelt in Kontakt, also per Skype, Zoom und so weiter?
Wir hatten 2 Computer, die eine Internetverbindung hatten, wobei die extrem langsam war. Also wenn ich zum Beispiel Gmail, mein E-Mail-Fach abrufen wollte, dann hat das schon einmal 1 Stunde gedauert, bis das geladen hat. Und ja, und dann war das erste E-Mail noch gar nicht offen. Also dementsprechend selten habe ich das Ganze benutzt. Skype hat es auch gegeben auf einem der beiden Computer, aber halt auch eher sehr verpixelt. Und dann natürlich einen Computer für 13 Leute. Jede Woche ist da auch nicht jeder dann dran kommen.
Und Handyverbindung gab es auch nicht?
Nein, wir hatten die Möglichkeit, auf unserem Handys WhatsApp zu nutzen für Textnachrichten. Aber das, ja, das war eigentlich dann auch schon alles. Es war aber sehr angenehm eigentlich, diese Distanz auch irgendwo.
Das finde ich interessant.
Es hat eine gewisse Ruhe verbreitet.
Weil man könnte, Sie sind ja auch noch 20 Jahre jünger als ich, man könnte sich ja vorstellen, dass einem das schwerfällt, zum Beispiel auf ein Handy zu verzichten, wenn man das so gewohnt ist.
Ja, ich glaube, vielen Leuten ist es tatsächlich sehr schwer gefallen. Und man hat auch am Anfang gemerkt, dass das schon einen riesen Unterschied macht. Man hat plötzlich so viel mehr Zeit und man unterhält sich plötzlich so viel mehr mit den anderen Leuten. Und das ist aber, glaube ich, auch sehr gut. Also viele haben sich auch dazu geäußert, dass es eigentlich noch besser wäre, wenn man gar kein WhatsApp hätte und dann halt nur E-Mail und Skype ab und zu, einfach weil man selbst sehr viel präsenter ist. Und das war für mich auch irrsinnig angenehm zu erleben, dass man dadurch einfach nicht abgelenkt wird. Also das Handy kann nicht klingeln. Man hat das dann auch mal ein paar Tage irgendwo vergessen, liegen lassen und dann halt wieder drauf gestoßen und geschaut, ob irgendwo eine Nachricht drauf war. Aber im Prinzip war das extrem angenehm.
Wie hat man sich denn diese Station konkret vorzustellen? Wie groß ist die?
Die ist ungefähr 1200 Quadratmeter für die Aufenthaltsräume. Und das sind zwei Türme. Und diese zwei Türme sind verbunden durch eine Brücke im ersten Stock. Und zwar stehen diese zwei Türme so auf so Füßen, so hydraulischen, die man in Theorie, könnte man mit diesen Füßen dann höher steigen, wenn der Schnee akkumulieren sollte, dass die Station sozusagen nie überweht wird vom Schnee. Und dann gibt es da einen lauten Turm und einen ruhigen Turm. Und im ruhigen Turm, da ist halt ja der Krankenflügel, dann die Schlafzimmer. Also im Winter hat auch jeder sein eigenes Schlafzimmer. Und dann ganz oben die Labore und die Büros. Und im lauten Turm, da sind halt die ganzen technischen Workshops, der Gefrierraum, der Fitnessraum auch, der Videoroom, wo man sich Filme anschauen kann. Und dann ganz oben die Küche und der Essraum und das Wohnzimmer.
Und was ist mit Badewanne, Dusche, Toilette? Also ist es so, wie wir es von unseren Wohnungen zu Hause kennen oder nicht?
Ja, also grundsätzlich, es gibt ganz normale Duschen und auch ganz normale Toiletten meistens. Es gibt einen eigenen, einen Klempner praktisch, der dafür angestellt ist, dass das alles funktioniert. Und ja, auch das, man kann auch normal duschen, weil also das Trinkwasser wird praktisch hergestellt, indem man Schnee schmelzt. Und das wird dann immer wieder recycelt, damit man das halt möglichst wenig machen muss. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut.
Und da gab es eine spannende Regel, habe ich bei Ihnen im Buch gelesen. Man durfte auf keinen Fall in die Dusche pinkeln. Nicht, dass es sonst so angesagt wäre, aber es sollte auf keinen Fall passieren. Warum nicht?
Ja, das ist eine ganz wichtige Regel, weil einfach das Wasser eben immer wieder recycelt wird und diese Recycle-Filter allerdings Ammonium passieren lassen. Und das ist halt ein Bestandteil vom Urin, der leider den Geruch weitergibt. Und das heißt, das Wasser wird recycelt, wenn man da jetzt hineingepinkelt hat und das recycelt wird, bleibt eben, ist es jetzt von der Qualität her nicht schlecht, aber der Geruch bleibt haften. Und wenn da nur ganz ein bisschen davon drinnen ist, dann stinkt danach das ganze Wasser. Und das will man halt wirklich nicht dann unter der Dusche stehen und dann regnet das so auf einem runter. Und auch beim Kleidung waschen, es riecht dann einfach alles danach. Sehr unangenehm.
Und mit Seife muss man auch vorsichtig sein. Sie beschreiben im Buch, dass Sie einmal die Toiletten nicht mehr benutzen konnten, weil Seife in die Recyclinganlage gelangt war. Da standen dann sogenannte Insinolets zur Verfügung. Das Wort kannte ich vorher nicht. Wie funktionieren die? Wie benutzt man die?
Ja, das sind so diese Notfalltoiletten. Also früher, so vor 30, 40 Jahren, war das so der Standard in allen antarktischen Stationen, dass man sowas hat. Das ist eine Verbrennungsanlage im Prinzip. Also man setzt sich auf diese Toilette und dann verrichtet man sein Geschäft und das wird dann sozusagen danach sofort verbrannt. Und das ist aber eine sehr komplizierte Sache, die zu benutzen.
Warum?
Weil da muss man halt, da gibt es so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in vier verschiedenen Sprachen, in jeder davon. Und das muss man wirklich genau beachten, weil das wird sehr, sehr heiß.
Und also pinkeln darf man da, glaube ich, auch nicht rein, ne?
Genau, man darf auch nicht reinpinkeln. Man muss da gibt es dann einen eigenen Eimer dafür. Also man muss das strikt trennen, weil sonst funktioniert es nicht. Und wenn das dann nicht mehr funktioniert, dann hat man irgendwie ein Problem.
Und wenn man zu früh den Abzug drückt, hat man noch ein anderes Problem.
Dann hat man ein anderes Problem.
Dann ist der Hintern verbrannt.
Genau. Da gibt es dann schöne Fotos zur Abschreckung von Leuten, die das getan haben. Die hängen dann auch in diesen Toiletten drinnen.
Kommen wir weg von den Toiletten hin zu angenehmeren Themen, dem Essen. Sie hatten einen Koch dabei, der die Crew versorgt hat. Was gibt es da zu essen? Also ich kann mir vorstellen, frisches Obst kann man nicht ausreichend lange lagern, oder?
Ja, tatsächlich. Also es ist das letzte Flugzeug, das da Anfang Februar noch einmal kommt, kurz bevor die Isolation beginnt. Das bringt noch einmal 2 Tonnen frisches Essen, also hauptsächlich Gemüse und Obst. Und das ist aber relativ schnell verbraucht, muss man sagen. Und dann ab vielleicht Ende März, April gibt es wirklich nur noch Dinge, die halt direkt vor der Station gefroren sind. Also die werden einfach in Containern draußen gelagert und nachdem es ja nie wärmer wird als, sagen wir, minus 25 Grad, ist das der perfekte Gefrierraum eigentlich. Ja.
Wir haben ja alle in der Corona-Zeit erlebt, dass Essen plötzlich viel wichtiger wird als zuvor. Einfach, weil es weniger Ablenkungen gibt und man eben zu Hause so eingesperrt war ein bisschen. Haben Sie das auf der Concordia ähnlich empfunden, dass Essen so eine Bedeutung kriegt?
Ja, auf jeden Fall. Einerseits, weil man hatte ja einen extrem erhöhten Kalorienbedarf auch, wegen der Höhe und wegen dem Sauerstoffmangel und wegen der Kälte. Und auch, weil es halt so es sind zwei Fixpunkte des Tages, das gemeinsame Mittagessen und das gemeinsame Abendessen, da müssen eigentlich alle anwesend sein. Einfach um zu überprüfen, sind alle herinnen, haben wir nirgendwen irgendwo draußen vergessen vielleicht und geht's allen gut oder ist vielleicht irgendwer in einer Stimmung, wo man vielleicht irgendwie eingreifen müsste oder mit ihm reden müsste. Und dadurch wird das auch so ein soziales Event eigentlich zweimal am Tag und das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig und sehr viele Gespräche drehen sich rund ums Essen.
Was haben Sie denn sonst in Ihrer Freizeit gemacht, wenn Sie gerade nicht gearbeitet und nicht gegessen haben?
Also ich habe mein elektrisches Piano mitgenommen und habe dann eigentlich sehr gern Klavier gespielt während freien Stunden. Und dann auch, also wir haben eine sehr große Bibliothek gehabt mit hauptsächlich italienischen und französischen Büchern. Da habe ich mich ein bisschen durchgelesen und dann haben wir ein ziemlich gut ausgestattetes so kleines Fitnessstudio gehabt, auch einen Ping-Pong-Tisch und einen Billardtisch und einen Tischfußballtisch. Und wir haben uns als Gemeinschaftsprojekt haben wir dort selbst eine Kletterwand gebaut. Das war auch sehr cool.
Macht man da auch mal Spaziergänge draußen oder ist es zu kalt?
Ah, ja, auf jeden Fall. Also es gab ja Leute, die mussten täglich raus. Also diese Gletscherforscher, die sind wirklich täglich hinaus, um Eiskristalle zu analysieren und solche Dinge. Aber man merkt schon, dass wenn man öfter rausgeht, dass man das Ganze leichter aushält auch. Ja, weil die Station halt doch nicht extrem groß ist und halt eben die Leute doch sehr aufeinander hocken. Und wenn man dann ein bisschen ins Freie kommt und eben diesen Sternenhimmel betrachten kann und diesen Schnee unter sich spürt und auch die Kälte spürt, dann belebt das so ein bisschen.
Was zieht man an, wenn man bei minus 80 Grad nach draußen will?
Ja, sehr viele Schichten. Also es ist so dieser Zwiebellook. Ich habe sicher 15 bis 20 Minuten gebraucht, bevor ich fertig angezogen war jedes Mal. Einfach, das sind dann so Thermounterwäsche, verschiedenste Merino-Wollsachen, Fleece-Pullover und dann diese schweren Polaranzüge. Das ist so ein bisschen wie Strampelanzüge, so ganz dicke. Und dann noch diese extremen klobigen Polarschuhe auch. Dann Balaklavas, also so Sturmhauben, zwei davon und noch eine richtige Haube, eine Skibrille natürlich und 4 bis 5 Paar Handschuhe noch. Und dann hängt vor dem Eingang oder Ausgang der Station hängt so ein Spiegel und man muss dann wirklich nochmal genau kontrollieren, okay, schaut da wohl nicht irgendwo ein kleines Stückchen Haut raus, weil einfach, wenn man hinausgeht und es geht dann vielleicht auch noch ein Wind, dann gehen die Temperaturen auch einmal runter auf bis zu minus 100 Grad. Und wenn da ein bisschen kalter Wind irgendwo einen Spalt findet, dann hat man sofort Erfrierungen überall und das heilt dann halt sehr, sehr langsam.
Haben Sie das erlebt, dass Sie Erfrierungen hatten?
Ja, oft genug. Also bei mir vor allem an den Fingern, weil ich halt für meine Arbeit, für die ganzen Blutproben vor der Station in einem Container lagern musste. Und das sind aber dann halt so extrem kleine Röhrchen. Und die habe ich dann halt einordnen müssen in andere Kartons, um die halt zu lagern und dann zur Analyse nach Europa zu verschicken, irgendwann einmal Monate danach. Und natürlich kann man da nicht diese großen Mammutfäustlinge anbehalten, sondern man muss halt dann eine Handschuhschicht ausziehen. Und oft ist es dann so, dass es halt nicht mehr ausgeht, dass man rechtzeitig zur Station kommt.
Frau Porsnick, ich bewundere Sie, dass Sie das gemacht haben. Für mich wäre es, wie gesagt, nichts. Wie sah denn das Bewerbungsverfahren aus, das Sie durchlaufen mussten, um dafür genommen zu werden?
Ja, das ist so. Also die ESA schickt jedes Jahr so ungefähr im November die Ausschreibung aus. Und da kann sich eigentlich dann jeder Arzt eines ESA-Mitgliedstaats bewerben. Und die besten 4 oder 5 wurden dann nach Paris eingeladen zu Interviews und medizinischen Untersuchungen. Also da ist dann einmal ein ganzer Vormittag nur einer sehr gründlichen Gesundheitsuntersuchung gewidmet. Und dann, ein ganz wichtiger Teil davon sind dann auch diese ganzen psychologischen Tests. Also da hatten wir 4 verschiedene Persönlichkeitstests, einen Rorschach-Test und dann noch ein mehrere Stunden dauerndes Gespräch mit einem Psychologen, einfach weil man sicher gehen will, dass die Leute halt den richtigen Charakter haben und die richtige Persönlichkeit und dass die dann möglichst dafür geeignet sind für so eine Situation und nicht irgendwie.
Was muss man denn für eine Persönlichkeit haben? Was für Eigenschaften muss man denn mitbringen, um dafür geeignet zu sein?
Naja, man sollte einerseits möglichst kompatibel sein mit den anderen Leuten in der Gruppe, am besten nicht extrem extrovertiert, also nicht benötigen, dass man ständig von anderen bestätigt wird sozusagen. Man will halt Leute, die auch eigene Coping-Strategien mitbringen, die geeignet sind. Also
Konfliktlösungsstrategien, meinen
genau,
Sie?
Oder auch Strategien gegen diese Monotonie, die dort entsteht und gegen Langeweile, die vielleicht entstehen könnte. Und dass man halt damit umgehen kann, eben mit dieser Isolation, mit diesem Eingesperrtsein und auch mit dem, weil es ja doch ein ziemlicher psychischer Druck ist, zu wissen, dass wenn was passiert, dann stecke ich hier fest noch Monate. Also wenn jemand einen Herzinfarkt hätte, dann wird er trotzdem erst im November wieder evakuiert. Also das ist schon
dann vielleicht auch nicht mehr nötig, ne?
Eventuell nicht, ja. Das hat jetzt schon eine gewisse Belastung auch.
Ja. Jetzt waren Sie in Ihrer Gruppe ja interessanterweise nur 2 Frauen und 11 Männer. Bewerben sich da weniger Frauen auf dieses Abenteuer oder wie kommt es zu dieser ungleichen Geschlechterverteilung?
Ja, es bewerben sich leider weniger Frauen. Also traditionell war die Antarktis sehr lange ein Gebiet, wo es nur Männern erlaubt war, hinzugehen. Also die Amerikaner, die da relativ früh auch Stationen gebaut haben, zum Beispiel, die haben bis Ende der 70er Jahre es einfach Frauen verboten. Also sie haben einfach gesagt, sie nehmen sie nicht mit. Und dann muss man halt erst einmal irgendwie hinkommen natürlich. Und wenn die sagen, auf unseren Schiffen ist kein Platz für Frauen, dann ja. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren etwas geändert und es wird, kommt mir vor, auch jetzt besser. Diesen Winter zum Beispiel sind 4 Frauen und 8 Männer. Da gibt es definitiv noch Aufholbedarf.
Jetzt kann man sich ja vorstellen, dass dann schon auch unter den Männern eine Art Konkurrenzsituation entsteht, wenn nur 2 Frauen dabei sind, oder ist es nicht so?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist vor allem eigentlich in der Sommersaison so, von November bis Anfang Februar, weil da einfach auch extrem viele Leute in der Station sind. Da sind dann bis zu 80, 90 dort, einfach weil viele Experimente nur im Sommer gemacht werden können, weil es halt relativ warm ist und weil es hell ist auch. Und da eben waren ungefähr 80 Leute und davon waren vielleicht 6, 7 Frauen zur Höchstzeit. Und das ist dann schon ein bisschen viel und da versuchen dann viele halt auch ihr Glück, weil ja, sie sind in der Antarktis und das ist was Besonderes und ja.
Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch, dass man sich auf so einer Forschungsstation in der Antarktis auch generell leichter verliebt als draußen, dass sogar Menschen, die wir im Alltag in Deutschland oder in Österreich nur mittelmäßig attraktiv fänden, plötzlich unglaublich attraktiv erscheinen. Warum ist das so?
Naja, einerseits ist das ein bisschen so, wenn man die Antarktis betritt, da ist einfach extrem viel natürlich Aufregung dabei, extrem viel Neues und jeder Tag ist ein Abenteuer so auf die Art und da gibt es halt diese Reaktionen vom Körper, dass halt eher erhöhter Blutdruck, der Herzschlag geht schneller, man atmet sowieso ein bisschen schwerer wegen dieser Sauerstoffarmut dort. Ja, eben diese ganze Nervosität auch ein bisschen und das passiert halt dann sehr schnell, dass wenn dann eine Person des anderen Geschlechts vorbeispaziert, dass man diese ganzen Gefühle dann mit dieser Person assoziiert. Und das sind einfach ähnliche körperliche Reaktionen wie beim Verliebtsein und darum passiert das dann relativ schnell manchmal.
Also sprich, auch auf einer Mars-Mission wäre das dann ähnlich, dass man sich leichter verlieben würde.
Naja, es kommt wieder darauf an, dass ich glaube, dort wären auch deutlich professionellere Leute als die vielleicht im Sommer in der Antarktis arbeiten. Also die werden natürlich darauf besser hintrainiert, dass es passieren kann. Die werden natürlich schon als Gruppe ausgewählt und die werden natürlich auch nicht sich zum ersten Mal treffen, wenn sie das Raumschiff betreten, sondern die werden schon davor, da wird halt sichergestellt, dass einfach die Gruppe zusammenpasst.
Ja. Ich habe es deshalb gefragt, weil es ja das ist, warum die ESA, die Europäische Weltraumbehörde, überhaupt dieses Forschungsprojekt in der Antarktis macht, um eine Vorstellung davon zu kriegen, wie ein Leben auf dem Mars funktionieren könnte, was es da für Schwierigkeiten geben könnte. Was für Ähnlichkeiten zwischen dem Mars und der Antarktis gibt es denn?
Naja, eben einerseits diese Tatsache, dass man da 9 Monate komplett isoliert ist und halt wirklich nicht weg kann, weil ja ein Flug zum Mars, das wären ja auch ungefähr 8 Monate. Das wäre dann natürlich noch viel länger, weil dann würde man dort erstmal landen, arbeiten und wieder zurückfliegen. Aber von der psychischen Sache her ist das schon sehr ähnlich. Also diese Tatsache, dass es halt nicht irgendwie simulierte Isolation ist, sondern eine wirkliche Simulation ist. Das hat man zum Beispiel ja nicht mal wirklich auf der internationalen Raumstation, weil ja eben wenn dort was passieren würde, wenn dort jemand einen Herzinfarkt hätte, dann wäre der innerhalb von wenigen Stunden bis Tagen wieder zurück auf der Erde. Das ist es eben einerseits und dann ja dieses Eingesperrtsein auf einem relativ geringem Raum, diese kleine Crew, die ja kulturell gemischt ist und ja, aus verschiedensten Bereichen kommt eben jeder. Und dann halt auch im Spezielleren jetzt die Tatsache, dass die Umgebung relativ steril ist und wie sich das auf das Immunsystem auswirkt, dass die Nahrung halt gefroren oder konserviert ist, dass eben die Atmosphäre mit so ein bisschen Sauerstoffarmut und niedrigem Luftdruck auch, also das spielt da alles zusammen.
Was war denn genau Ihre Aufgabe als Medizinerin an Bord?
Ja, einerseits eben, dass ich die Experimente, die von der ESA designt wurden, durchführe. Also das waren 4 verschiedene Experimente eben. Die anderen Crewmitglieder waren so meine freiwilligen Probanden.
Und also sie mussten ja Blut abnehmen, ne? Urin?
Blutabnahme, Urinproben, Stuhlproben, Haarproben, Speichelproben, also alles, was man irgendwie entnehmen kann, habe ich entnommen. Das war für 3 Experimente, die haben sich mehr darauf konzentriert. Und eines war dann noch, da ging es um die Pilotenfähigkeiten, um die motorischen Fähigkeiten und wie sich die im Laufe der Isolation verändern. Und das war ein ganz schönes Experiment, da haben wir so einen Raumschiff-Simulator gehabt, also eine Soyuz-Kapsel nachgebaut. Das ist ja das Raumschiff, das Astronauten zur internationalen Raumstation und wieder zurückbringt. Und da hatten wir eben so einen kleinen Raum, wo der halt als Raumschiff umfungiert wurde und 4 Monitore, 2 Joysticks und einen Rennfahrersitz sozusagen. Und da gab es so ein Computerspiel, wo die Leute andocken mussten an diese Raumstation. Und ich habe das im Verlauf der Isolation beobachtet, wie diese Fähigkeiten sich entwickeln, ob das besser wird oder schlechter wird.
Besser wahrscheinlich nicht, oder?
Besser nicht, nein.
Hat sich deutlich verschlechtert, die Reaktionsfähigkeit?
Ja, tatsächlich schon. Also vor allem für die weniger oft trainiert haben. Also es gab dann verschiedenste Gruppen. Und man merkt schon, je öfter man trainiert, desto eher kann man diese Fähigkeiten erhalten.
Jetzt lassen Sie uns mal auf die Beobachtungen, die Sie da gemacht haben, auf die Ergebnisse zurückkommen. Ein Thema ist, die Leute schlafen deutlich schlechter, sind tagsüber oft wahnsinnig müde, sodass sie auch zwischendurch mal am Schreibtisch oder wo auch immer einschlafen. Woran liegt das?
Ja, einerseits eben an diesen Lichtverhältnissen, weil da unser Körper einfach Hinweise von außen braucht. Das sind diese sogenannten Zeitgeber, um zu wissen, ob es jetzt Tag oder Nacht ist. Und es sind ja eigentlich extrem viele unserer Körperfunktionen, die davon abhängen, welche Uhrzeit es gerade ist. Das sind Hormone, das sind eben Herz-Kreislauf, ganz, ganz viele Dinge hängen davon ab. Und einer, natürlich unser größter Zeitgeber, ist einfach die Sonne, also die Tatsache, dass es halt in der Nacht dunkel ist und am Tag hell. Und das fällt in der Antarktis aber komplett weg. Und das Einzige, was man eigentlich noch hat, sind dann soziale Zeitgeber, also Essenszeiten und Arbeitszeiten. Nur haben sehr viele von uns halt sich die Arbeitszeiten auch selbst auswählen können. Und die Essenszeiten waren halt, also Mittag und Abendessen war fix. Aber trotzdem, wenn man sich da nicht sehr strikt an einen Tagesablauf hält, dann passiert das sehr leicht, dass man diesen Rhythmus komplett durcheinander bringt und dass das komplett entgleist.
Aber man könnte sich ja vorstellen, ich meine, es ist ja da rund um die Uhr dunkel, aber wenn es dunkel ist nachts, dann kann man doch einigermaßen gut schlafen, oder nicht?
Ja, das Problem ist, dass es eben auch in der Höhe liegt und dass diese Sauerstoffarmut ziemliche Probleme macht beim Schlafen. Also da verändert sich die Schlafatmung zum Beispiel. Es verändert sich dahingehend auch, dass man fast keine Tiefschlafphasen mehr hat. Also manche Leute haben wirklich gar keine Tiefschlafphasen. Das heißt, selbst wenn ich das jetzt schaffe, dass ich in der Nacht 8 Stunden lang schlafe, also ja, wirklich schlafend verbringe, stehe ich am nächsten Morgen auf und ich bin immer noch müde. Ich fühle mich einfach nicht erholt und das ein ganzes Jahr lang. Und wir hatten dann auch wirklich Leute, die es überhaupt nicht geschafft haben, gescheit zu schlafen. Die sind dann die Nacht über praktisch wach gewesen und haben sich dann am Vormittag für 3-4 Stunden mal hingelegt, aber ja, im Prinzip einfach ein Jahr lang Schlafmangel akkumuliert. Also das ist schon... Ja. sehr belastend auf die Dauer.
Wie ein Zombie wahrscheinlich nach dem Jahr.
Ja, genau.
Der Hämoglobinwert, haben Sie gemessen, steigt bei den Leuten, damit auch die Zahl der roten Blutkörperchen. Woran liegt das?
Das liegt eben an diesem Sauerstoffmangel. Also die Station liegt ja auf eben ungefähr 3300 Meter, aber nachdem die Atmosphäre an den Polen dünner ist, ist das ungefähr wie beinahe 4000 Meter bei uns, also in Europa. Und dementsprechend haben wir sehr viel weniger Sauerstoff zur Verfügung. Das merkt man auch sofort, wenn man dort ankommt, dass man so Symptome einer akuten Höhenerkrankung entwickelt. Also das Herz schlägt wieder extrem schnell, damit es irgendwie den Körper mit Sauerstoff versorgen kann. Man merkt, wenn man nur ein paar Stiegen raufgeht, dass es extrem anstrengend ist und dass man extrem keuchen anfängt. Im Fitnesscenter, selbst nach Monaten, ist man außer Atem, bevor die Muskeln müde sind. Also das ist ganz, ganz seltsam. Und der Körper versucht halt dagegen zu arbeiten, indem er eben mehr rote Blutkörper produziert und auch mehr Hämoglobin, weil das Hämoglobin eben den Sauerstoff an sich bindet und den Körper dann damit versorgen kann. Und je mehr wir davon haben, desto mehr Sauerstoff transportieren wir dann natürlich.
Ist es denn gefährlich?
Das kann schon gefährlich sein, wenn man zu viel davon produziert. Da gibt es halt so Grenzwerte sozusagen. Und wenn es einen gewissen Grenzwert überschreitet, dann wird das Blut einfach zu dick, weil es sind zu viele Zellen vorhanden. Ja, dann wird das einfach verdickt sozusagen. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass wie bei einer Thrombose, bei einem Herzinfarkt zum Beispiel, dass sich irgendwo ein Blutgefäß verschließen kann. Und das wäre natürlich dort fatal.
Also auf einer Mars-Mission sollte Blutverdünner mit im Gepäck sein, auf jeden Fall.
Da hätte man auch nicht so einen extremen Sauerstoffmangel. Also das würde man vermeiden wollen.
Auch das Immunsystem, haben Sie herausgefunden, verändert sich. Inwiefern?
Da geht es halt darum, dass die Umgebung ja relativ steril ist. Einfach weil draußen vor der Tür eigentlich keine Bakterien oder Viren überleben, die den Menschen gefährlich werden können. Und dann sind wir für 9 Monate immer die gleichen 13 Leute. Das heißt, dass alles, was wir selber mitgebracht haben, nach ein paar Wochen allen Immunsystemen bekannt ist. Und jetzt ist die spannende Frage natürlich, was passiert jetzt mit diesen Immunzellen? Wie reagieren die, wenn die einfach 9 Monate lang nichts zu tun haben? Was ja eben bei einem Flug zum Mars ähnlich wäre, weil dieses Raumschiff natürlich auch ziemlich steril ist. Zusätzlich haben wir dann noch die Tatsache, dass eben durch die Nahrung auch keine neuen Inputs kommen, weil eben das Immunsystem normalerweise eben durch die Nahrung gefordert wird natürlich. Dann ist die aber auch gefroren, das heißt, da ist auch nichts Wahnsinniges los. Und zusätzlich ist auch dieser Sauerstoffmangel ein Stress fürs Immunsystem. Und da merkt man dann, dass das einfach ein bisschen runterfahrt. Also währenddessen geht die Aktivität der Zellen sozusagen zurück, weil sie einfach nichts zu tun haben.
Das heißt, wenn man dann wieder draußen ist, dann wird man leichter krank, oder?
Genau, dann sieht man schön, dass wenn das erste Flugzeug wieder ankommt mit den ersten neuen Leuten, irgendwann einmal Mitte November, da war bei uns einer dabei, der ist gekommen mit so einem ganz leichten Schnupfen, also so einem Schnupfenvirus. Und der hat uns natürlich alle angesteckt und 2 Tage später ist dann die Hälfte meiner Crew mit hohem Fieber und Schmerzen im Bett gelegen und hat gedacht, sie müssen sterben, weil, einfach wegen so einem leichten Schnupfenvirus, der uns aber völlig überfordert hat dann.
Das vielleicht Skurrilste, das Sie bei sich und Ihrer Antarktis-Crew beobachten konnten, war das sogenannte antarktische Starren. Was bitte ist das?
Ja, das ist so ein Teil von dem Winterobersyndrom. Das ist so eine Ansammlung an Symptomen, die eigentlich jeden befallen, der in der Antarktis überwintert. Manche mehr, manche weniger. Und das ist so ein bisschen vielleicht Verwirrtheit, ein bisschen Erinnerungslücken. Manche werden ein bisschen gereizt, andere werden ein bisschen depressiv. Und was wir alle hatten, ist dieses antarktische Starren. Das sind einfach dann Momente, in denen man irgendwo sitzt und in die Gegend eben blickt, starrt, ohne irgendwas zu sehen, ohne irgendwas mitzukriegen. Also wenn man diese Leute anredet, die antworten dann auch einfach nicht. Das ist
so ein Trance-Zustand, oder?
Ja, so ein bisschen Trance-Zustand, ja, wo man wirklich dann eben in die Gegend starrt. Und
Sie sagen, das hat noch eine Weile angehalten, als Sie wieder zurück waren zu Hause. In welcher Situation sind Sie dann zum Beispiel im Alltag in dieses antarktische Starren verfallen?
Ich hatte das dann zum Beispiel kurz nachdem ich wieder in Europa war, einmal in einer U-Bahn, dass ich wirklich, man merkt das ja selber eigentlich nicht, dass man das tut, aber dass ich eben durch die Gegend scheinbar gestarrt habe und bin dann irgendwann einmal langsam wieder zu mir gekommen und habe mich gewundert, wo ich bin und wie ich jetzt dahin gekommen bin, weil die Station natürlich längst vorbei war. Also das, Ja, das war recht interessant.
Insgesamt, sagen Sie, gibt es nicht nur dieses antarktische Starren, sondern man wird insgesamt dümmer. An was machen Sie das fest?
Eben, da gab es die Situation, dass ich das Licht ausschalten wollte im Fitnesscenter eines Tages. Und wir hatten in jedem Raum so ein kleines Telefon, wo man halt Concordia interne Gespräche führen konnte. Und ich habe diesen Telefonhörer abgenommen und wollte wählen und habe mich voll geärgert, dass mir nicht einfällt, was ich jetzt wählen muss, damit das Licht sich ausschaltet. Und habe mich das wirklich peinlich lange überlegt, was ich jetzt tun muss, bis ich drauf gekommen bin, dass es auch einen Schalter gibt, um das Licht auszuschalten. Das Ideale.
Dass man das Licht nicht per Telefon ausschaltet, genau. Andere Kollegen haben Ihnen gesagt, wir können uns überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie das Leben vor der Antarktis bei uns war. Das heißt also, offensichtlich lässt das Gedächtnis merkbar nach in dieser sauerstoffarmen Luft.
Ja, das war ganz interessant. Auch ein bisschen so, glaube ich, generell, dass man sich nicht so gut erinnert an Dinge, die passiert sind, einfach weil dort auch so eine gewisse Monotonie herrscht und so es schnell so ausschauen kann, als wäre jeder Tag ein bisschen wie der andere und dadurch alles ein bisschen verschwimmt. Also es gab auch Leute, die mir am Ende des Jahres gesagt haben, ja, für mich war das irgendwie ein verlorenes Jahr, weil ich kann mich irgendwie an nichts erinnern. Und darum war ich extrem froh, dass ich also wirklich jeden Tag so stichwortartig Tagebuch geführt habe und halt aufgeschrieben habe, wenn irgendwas Lustiges passiert ist oder irgendwas, ja, egal, auch wenn irgendwas Banales passiert ist, einfach notiert habe, weil dadurch ich mich dadurch halt erinnern kann, wie dieses Jahr eigentlich war. Ja, sonst hätte ich auch das Buch natürlich nie schreiben können.
Jetzt ist es ja nicht nur so, dass das Gedächtnis nachlässt, sondern man wird auch reizbarer, sagen Sie. Dinge, die sonst im Alltag Kleinigkeiten wären, wären dann in so einer Station, in so einer Isolation zum Problem. Was zum Beispiel?
Ja, das sind so also ganz banale Dinge, die Konflikte auslösen können. Zum Beispiel, wenn jemand seine Kaffeetasse nie wegräumt oder wenn jemand beim abendlichen gemeinsamen Abwasch nie mithilft, sondern sich stattdessen aufs Sofa setzt.
Also das oder ist wie in einer guten Ehe, würde ich sagen, oder?
Ja, nur, dass man mit 12 anderen Leuten verheiratet ist und dass man da halt auch nicht denen nicht entkommen kann.
Ist es alleine durch die Isolation bedingt, diese Reizbarkeit, oder tragen auch da diese Reizarmut der Landschaft und die Sauerstoffarmut ihren Teil dazu bei?
Sicher auch diese Reizarmut vor allem, das war schon auch belastend. Und dann, weil man halt wirklich eben permanent aufeinander huckt. Also man bekommt ja alles irgendwie mit. Man kennt nach ein paar Wochen jeden extrem, also man kennt jede Anekdote, jede lustige Kindheitserinnerung von jedem. Und man entkommt sich ja nicht dann. Wenn irgendwen halt ein bisschen stört, dann eskaliert das leicht.
Haben Sie heute noch Kontakt zu Leuten aus Ihrer Crew oder ist es komplett abgebrochen?
Nein, wir haben eigentlich noch sehr guten Kontakt zu den, ja, die meisten unter uns. Wir schreiben uns noch regelmäßig und wir planen auch, uns wieder zu sehen. Ja.
Das spricht dafür, dass Sie gute Konfliktlösungsstrategien offensichtlich haben.
Ja.
Was haben Sie als erstes gemacht, als Sie weg waren aus der Antarktis?
Das war sehr stressig, einfach weil ja so viele Leute, die man nicht kennt, so viele Sinneseindrücke plötzlich wieder. Also das Erste, was ich dann gemacht habe, war, mich irgendwo an einen Strand zu setzen und einfach wieder diesen flachen Horizont anzuschauen und die Wärme zu genießen.
Ich habe gedacht, Sie hätten irgendwie kräftig in Apfel gebissen, um mal wieder was Frisches zu haben, oder?
Ja, das natürlich auch, ja. Das stimmt, ja.
Wie lange hat es gedauert, sich wieder an das normale Alltagsleben zu gewöhnen?
Ja, erstaunlich lange eigentlich. Also dass man sich irgendwie unwohl fühlt in der Gesellschaft von vielen Menschen und in großen Städten vor allem, das bleibt dann noch erstaunlich lange. Also ich habe dann auch danach dann mal eine Auszeit gebraucht und bin dann ein bisschen gereist durch Australien und Neuseeland. Und ja, das war sehr gut, so ein bisschen durch die Natur zu wandern zuerst.
Ich denke, man sieht auch nach dieser Phase der extremen Reizarmut die normale Welt, die einem umgibt, mit neuen Augen. Für was sind Sie denn heute dankbarer, was für Sie vor Ihrem Antarktisaufenthalt eher normal war?
Generell irgendwie das Genießen von einerseits von der Sonne. Also ich merke jetzt immer noch, weil man hatte dort praktisch ein Jahr lang keine direkten Sonnenstrahlen. Und ich merke das jetzt noch, dass ich das extrem genieße, wenn ich irgendwo einfach Sonnenstrahlen abbekomme und irgendwo in der Sonne sitzen kann. Das ist einfach wunderschön, auch ja, einfach in der Natur spazieren zu gehen. Das ist einfach irgendwie alles intensiver immer noch und ich hoffe, das bleibt so. Es ist einfach schön.
Sie schreiben gerade an Ihrer Doktorarbeit, zu welchem Thema?
Ja, da geht es wieder um Weltraummedizin, also wie sich der Körper in der Schwerelosigkeit verändert.
Wenn Sie nach Ihrer Antarktis-Erfahrung jetzt die Chance hätten, an einer Mars-Mission teilzunehmen, würden Sie es machen?
Ja, würde ich machen, ja.
Aber das wäre vermutlich länger als ein Jahr, würde Sie nicht stören?
Das wäre deutlich länger, aber das würde mich nicht stören. Dann
Frau Posnick, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich danke Ihnen herzlich dafür und als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, habe ich noch ein Geschenk für Sie. Das Buch eines Mannes, der ebenfalls von Reisen zum Mars träumt. Die sehr spannende Biografie des Tesla-Gründers Elon Musk mit dem Titel Wie Elon Musk die Welt veränderte. Vielleicht wird ja sein Traum irgendwann wahr und es wird doch noch was mit der Marsreise für Sie.
Sehr cool.
Das Buch geht in Postwänden nach Innsbruck zu. Ich danke Ihnen.
Ja, schön, danke.
Alles Gute. Schönen Tag noch.
Danke, ebenfalls.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.